Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Machbar, der Podcast für Alltagsmissionare. Ich bin der Christian und mit dabei ist heute David Kröker.
Hallo.
Hallo David, schön, dass du da bist. Bei Machbar bekommst du Tipps, deinen Nächsten einen Schritt näher zu Jesus zu führen. Heute geht es um evangelistische Zellgruppen, was damit auf sich hat. Das hören wir nachher von David auch ein bisschen näher im Gespräch. Evangelistische Zellgruppen, du auch mit deiner Familie durch Zellgruppen, auch Gemeindegründungen lebst. Außerdem werden wir uns über seine Erfahrungen als Evangelisten unterhalten und wie auch wir das Evangelium irgendwie alltagsnah weitergeben können. Das ist ja das, was uns auch da besonders interessiert. Ja, für euch vielleicht noch zur Info, wenn du beim Hören dieser Folge denkst, boah, das wäre so gut, wenn derjenige das auch hört oder diejenige, dann leite einfach die Folge weiter, teile sie mit anderen. Und du kannst auch gerne unseren Newsletter abonnieren. Da gibt es immer wieder interessante, neue Tipps, auch aus der Community. Denn als Alltagsmissionar sind wir nicht alleine unterwegs und wir können auch von anderen lernen. David, ein bisschen zu dir. Ich habe etwas recherchiert, beziehungsweise meine werte Kollegin. Du bist in Kasachstan geboren, lebst aber seit deiner Kindheit in Deutschland. Vor einigen Jahren bist du mit deiner Familie nach Euskirchen gezogen. Hast komplett dort bei Null angefangen und eine Gemeinde gegründet. Bist außerdem Pastoralreferent beim Christusforum Deutschland und als Evangelist tätig. David, wer ist abgesehen von Jesus dein größtes Vorbild im Glauben?
Ja, ich bin da schon auch fasziniert von solchen Helden wie Dietrich Bonhoeffer, die ziemlich scharf gedacht haben und dann doch so radikal gelebt haben, bis dahingehend, er hätte die Möglichkeit gehabt zu fliehen und hat sich dem gestellt. Also das ist so eine Persönlichkeit, die ich sehr stark bewundere, zum Beispiel. Mhm.
David, du bist als klassischer Evangelist tätig. Wie wird das heutzutage von Christen und auch von Nichtchristen irgendwie aufgefasst? Also weiß dein Nachbar zum Beispiel, was du machst beruflich?
Ja, mittlerweile schon. Wir sind ja jetzt seit 6 Jahren unterwegs. Aha. Und am Anfang gab es aber viel Kopfschütteln. Ja, wenn gefragt wurde, was macht ihr hier, dann haben wir sehr frei und offen gesagt, dass wir eine Gemeinde neu gründen. Tatsächlich hat eine Gemeinde sich aufgelöst, die EFG Euskirchen. 2 Männer sind übrig geblieben und das war die Startsituation. Aha. Ja, also wir haben praktisch bei Null begonnen, weil die 2 für Mitarbeiter nicht zur Verfügung standen. Das heißt, wir mussten irgendwie beginnen als Familie alleine ohne Mitarbeiter. Aber letztlich ist das eine Fortführung dessen, was Gott schon in Euskirchen begonnen hat, mit der EFG Euskirchen, genau. Mhm. Und da haben unsere Mitmenschen oder Nachbarn, die haben sich schon gefragt, also was bedeutet das konkret? Da erinnere ich mich an einen Nachbarn, der dann sagte, hey, wenn jetzt so ein großer Exodus ist, dass viele Menschen aus den Großkirchen austreten, ja, warum glaubst du, dass irgendjemand in deine Kirche eintreten wird? Das war so paradox und dann ja war das so ein frostiges, kühles Auseinandergehen, wo er sagt, ja, dann werden wir mal sehen. Jetzt ist er weggezogen und hat die Frucht leider nicht gesehen von dem, was dann alles geworden ist in den letzten 6 Jahren. Und der andere Nachbar, der mich hat ein bisschen auflaufen lassen, so auch ein bisschen sehr kritisch gegenüber die Kirche und hat es nicht verstehen wollen, dass ich da auch kritisch bin, also was die Institution anbetrifft. Aber wir haben keine Ebene gefunden, am Anfang darüber zu reden, weil man sehr schnell diese Containerbegriffe hatte, Gott, Kirche, Glaube, Jesus und man redete aneinander vorbei. Und für mich war das dann offensichtlich, das braucht lange Zeit, bis man sich annähert und dass man eine Gesprächsebene hat, auf der man über die Dinge reden kann.
Ja. In den Gemeinden stellen wir auch immer mehr und mehr fest, dass es gar nicht so einfach ist, Menschen durch jetzt so eine evangelistische Veranstaltung irgendwie zu erreichen wirklich. Warum? Weil Menschen irgendwie weniger sich einladen lassen. Vor allen Dingen dann nicht, wenn es in irgendeiner Gemeinde ist. Ja? Also Kirche geht man vielleicht noch, aber dann, ist das eine Sekte oder so? Oder wie nimmst du das wahr? Und wie praktizieren das auch Gemeinden, mit denen du zusammenarbeitest? Hm. Also als Evangelist, wenn ich Evangelist höre, dann stelle ich mir vor, das ist so ein Veranstaltungsevangelist. Hm. Der wird irgendwo eingeladen, macht da eine Woche. Hm. Predigt der irgendwo in der Gemeinde oder im Zelt oder sonst wo auf einer Veranstaltung und dann kommen Menschen zum Glauben.
Ja, genau. Also ich glaube, wir haben ein Erbe da, was das Bild eines Evangelisten anbetrifft. Und bei der Deutschen Evangelistenkonferenz, da bin ich jetzt seit 2019 Vorsitzender, versuche ich eine dritte Kategorie zu beschreiben. Also es gibt die klassische Veranstaltungsevangelisation von der Kanzel runter. Dann gibt es den Straßenevangelisten, der dann an der Fußgängerzone dann versucht, über Flyer oder direktes Ansprechen das Evangelium zu verbreiten. Und die dritte Kategorie, das sind diese Alltagsevangelisten, die 24/7 ihren Dienst tun ohne Kamera und dann aber sehr viel bewegen in der direkten Nachbarschaft oder auf dem Arbeitsplatz. Und diese dritte Kategorie, die möchte ich schon auch gerne verkörpern, weil ich glaube, es gibt da viel mehr, die sich damit identifizieren. Bei mir war es so, als ich 17 Jahre alt war, da hat der damalige Pastor dann mal die Idee gehabt, einen Straßeneinsatz durchzuführen und hatte mich dann herausgefordert, mitzukommen. Ja, der Chor würde sich dann positionieren an einer strategisch günstigen Stelle, an der Fußgängerzone in Neuskirchen damals noch. Und wer halt nicht singen konnte oder nicht im Chor war, der sollte die Leute abfangen dort und ins Gespräch verwickeln. Und dann fragte er mich, David, kommst du mit? Und dann sagte ich, nee, mach ich nicht, traue ich mich nicht. Also ich habe offen gesagt, nee. Und dann guckte er mich an und sagte, ja, dann bist du kein Evangelist.
Oh.
Und das sah es erstmal, ja, weil als 17-Jähriger bist du natürlich in der Orientierungsphase. Du möchtest herausfinden, wo sind deine Gaben und du hast ein brennendes Herz für Menschen, die noch nicht Glaubende sind. Und da habe ich das erstmal so abgespeichert. Ne? Dann bin ich es halt nicht. Ne? Aber ich konnte es nicht abschütteln. Und bis heute würde ich nicht sagen, ich bin der klassische Kanzelevangelist oder Straßenevangelist. Also ich gehe bis heute nicht so gern auf die Straße.
Ich muss dir das kurz erzählen. Ich war mal für ein Jahr in Österreich und habe da so eine Ausbildung gemacht für Training für Mitarbeiter im Gemeindebau. Ne? Und da war auch eine Woche Evangelisation auf der Straße. Wir waren in München. Oktoberfest-Situation. Jeden Tag in München Innenstadt. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Platz da hieß. Sehr zentrale Stelle. Und dann war die Disziplin Mülltonnenpredigt. Auf die Mülltonne stellen und predigen. Ich habe gesagt, das ist nichts für mich. Ich mache das. Doch, du gehst da drauf.
Ja.
Ich fühle das voll, wenn du das so beschreibst, weil es ist überhaupt nicht mein Ding, diese Konfrontation, sich da hinzustellen. Aber ist das nur Feigheit oder ist das wirklich auch nicht Berufung? Also muss ja nicht jeder unbedingt auf der Mülltonne oder in der Straße evangelisieren, laut predigen, oder?
Ja, also das war jetzt sehr spannend, als dann über die letzten 6 Jahre mein Nachbar und jetzt Freund zum Glauben gekommen ist, vor 1,5 Jahren. Da habe ich ihn mal einfach diese ganzen Konzepte feedbacken lassen. Ich habe ihm das beschrieben, was man so macht in der christlichen Szene, in der Bubble. Und dann habe ich gesagt, naja, also manche gehen auf die Fußgängerzone und dann sagt er, ja, die machen sich's aber leicht.
Okay.
Die gehen nicht den schweren Weg wie ihr, dass ihr erstmal 5, 6 Jahre zuhört und betet und die Nöte ernst nehmt. Und das ist cool. Das, was mich wirklich angesprochen hatte, sein Feedback, weil ich merkte, ich habe immer gehofft, dass das nicht aus Menschenfurcht ist. Ja, ist ja letztlich Götzendienst. Und ich war da auch kritisch. Gab es so häufig den Moment, wo ich sagte, ich bin mal gespannt, Herr Jesus, welches Feedback du mir geben wirst, weil ich da nicht mitgegangen bin. Aber mittlerweile bin ich fest davon überzeugt, das ist aus Überzeugung der Weg, den wir dann wählen. Nicht erstmal in die Fußgängerzone, sondern in die Straße, in der wir leben. Weil das ist meine Rückfrage häufig, warum geht ihr nicht in die Straße, in der ihr wohnt? Warum stellt ihr da nicht eine Bananenkiste auf und mit Mikro in die Nachbarschaft hinein? Du verstehst, worauf ich hinaus will, ja? Da meine ich, hat er recht, wenn man sagt, wir machen daraus nur einen Einsatz und nicht mehrere Sätze. Also ich plane es ein, Samstagnachmittag und stelle mich dahin und dann ist die Aktion vorbei. Aber wenn du Salz und Licht 24/7 auf die Mitmenschen wirkst, dann musst du schon auch gucken, dass du den langen Weg gehst. Mhm. Und dann kannst du dir ein Doppelleben überhaupt nicht leisten. Mhm. Ja, dann bist du ein Heuchler und dann wirst du gar nicht ernst genommen. Von daher, da meine ich, dass viele erstmal auch aufatmen, wenn sie hören, okay, es ist okay, wenn ich nicht mitgehe bei diesen Einsätzen. Aber ich habe doch ein evangelistisches Herz. Mhm. Und irgendwann habe ich das sein gelassen, mich zu fragen, bin ich ein Evangelist oder nicht? Aber weil man eingeladen wurde und die Anfragen da waren, kannst du mal kommen? Sowohl die Veranstaltungsevangelisation, die habe ich 20 Jahre jetzt gemacht und höre langsam damit auf. Auch aus Überzeugung ein wenig. Kann ich später noch mehr dazu sagen. Aber ich glaube ganz fest an diesen Weg, dass man dem einen nachgeht, die 99 stehen lässt und sucht, sucht den, das eine, bis man es gefunden hat. Ja.
Ja, das ist ja genau auch unser Ding. Es ist das Thema des Podcasts, Alltagsmission, da wo du lebst, da wo du bist, als Evangelist, als Missionar unterwegs zu sein in deinen Beziehungen. David, wie sieht das aus? Du sagst Veranstaltungsevangelisation machst du eher tendenziell jetzt auch weniger. Aber wie findet eine Vor- und auch Nacharbeit zu solchen Veranstaltungen statt? Also meine Wahrnehmung ist ja so, die sind eigentlich nur dann fruchtbar, wenn auch wirklich eine Vorarbeit passiert und Beziehungen von anderen Alltagsevangelisten da sind, dass man dann mal so jemanden zu einer Veranstaltung einladen kann. Ne? Oder wie ist da deine Wahrnehmung? Und auch dann in der Weiterführung. Ja? Es geht ja nicht darum, dass man einen Haken macht, okay, der hat sich bekehrt, alles gut jetzt, sondern dann auch jemanden weiterzuführen, zu Jüngern zu machen, beginnt ja eigentlich erst mit dem Prozess der Umkehr und wird dann weitergeführt. Ne? Wie ist da so die Stimmung in der Gemeindelandschaft in Deutschland?
Also natürlich ist es jetzt sehr schwierig, das irgendwie zu fassen, ja, weil da hier reden wir über Beweggründe, Motivation und da will man niemandem was unterstellen.
Ja.
Es ist so ein Geschmäckle, das ist so ein Eindruck, ja, wenn man dann nach so einer viertägigen, fünftägigen, manchmal sechstägigen Evangelisation sich ins Auto setzt und nach Hause fährt, dann hast du manchmal das Gefühl, war das vielleicht so eine Woche, die man dann fest im Kalender hatte, wo man sagt, oh, jetzt haben wir unsere Evangelisationsaufgabe erfüllt und nächstes Jahr laden wir den nächsten Evangelisten ein. So, dass man dann praktisch den Auftrag, den man bekommen hat, mache zu Jünger, delegiert, sodass dann da jemand kommt, der Experte ist und das, naja, also vielleicht vollmächtiger oder effektiver umsetzt. Und dann hat man dann dieses Thema auch gehabt. Und dann gibt es manche Gemeinden, die lassen das komplett mit der Veranstaltungsevangelisation und gehen komplett auf die andere Seite über, dass man über sozialdiakonische Projekte versucht, Menschen zu erreichen, über einen langen Weg. Ich war mir viele Jahre nicht so ganz sicher, ist das meine Berufung? Soll ich das weitermachen? Oder fördere ich vielleicht ein System, was letztlich kontraproduktiv ist? Weil die Frage ist, die dann auch mir mein Nachbar beantwortet hat, ich habe ihm auch dieses Konzept vorgestellt, da hat er mich gefragt, warum machen die es nicht selbst? Also warum musst du deine Familie zu Hause lassen und fährst dahin, die kennen doch die Bibel. Oder die haben die doch in der Hand, die können das ja aufschlagen und auch erklären. Oder das Evangelium. Und da habe ich mich gefragt, ja, woher kommt das, dass man meint, einen Experten erholen zu müssen? Natürlich haben wir da diese große Persönlichkeit Billy Graham, die dann durch diese Evangelisationsart ziemlich stark ein Prototyp, ein Evangelisten verkörpert hat, wo man auch, wenn man die Bilder sich anschaut, auch beeindruckt ist von den Massen, ja, von Menschen. Und das macht immer was mit uns. Aber die Frage ist natürlich, was ist aus denen geworden? Ist ja deine Frage auch. Und ich glaube, dass das häufig dann dazu führte, dass Gemeinden dachten, diese Woche und der Profi, die machen das schon. Und wenn dann die Zahlen derer, die sich bekehrt haben, wenige sind, dann holt man sich vielleicht einen anderen, der vollmächtiger ist oder was auch immer. Ja, genau. Und dann habe ich manche beobachtet, die sehr stark auf die Tränendrüse gedrückt haben und dann den Aufruf ziemlich dramatisch gemacht haben, ja, und dann nochmal eingerufen haben und Stories erzählt haben, die emotional herausfordernd waren, ja, und dann gab es mehrere, die dann 3, 4, 5 Mal ja sich bekehrt haben, ja, oder so. Genau. Und trotzdem habe ich dort echte wunderbare Bekehrungen erlebt und deswegen kann man das jetzt nicht kategorisch dann irgendwie abtun, aber ich meine, dass auf die Länge wir dadurch nicht unbedingt die Christen fit machen, selbst zu evangelisieren. Und da deswegen gehe ich langsam über in eine Art von Mentoring, Coaching, Schulung, dass man Christen dann auf diese Lebensweise, die ganzheitlich ist, Alltagsmissionar zu sein, dann auch vorbereitet. Ja. Und dass man sagt, es ist gut, dass du da jetzt diesen langen Weg gehst. Und wenn du nicht viel Frucht siehst, aber du bist dem Auftrag treu und go for it.
Genau. David, bei mir rennst du da offene Türen ein. Voll, genauso denke ich auch. Aber wie ist deine Wahrnehmung, wie Gemeinden das auffassen, die eigentlich jetzt, ja, wir haben jetzt den David für eine Woche gebucht und jetzt erzählt er uns sowas und er kommt vielleicht nächstes Jahr gar nicht mehr. Wie wird das aufgefasst?
Also ich bin mir dessen bewusst, dass das ein bisschen auch herausfordernd ist oder provokativ ist. Aber es geht ja nicht um uns, es geht um die Menschen. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, weiter additiv vorzugehen. Das ist mal eine Evangelisation, dann nächstes Jahr wieder und nächstes Jahr wieder. Und dann freuen wir uns über ein paar, die zum Glauben gekommen sind. Und vielleicht sind manche von denen auch integriert und werden dann zu Jünger. Das ist Addition. Aber ich bin fasziniert von der multiplikativen evangelistische Jüngerschaftsarbeit. Weil dadurch machst du Leute fit, die das dann eben selbst praktizieren und dann wird an zwei Stellen ganzheitlich evangelisiert, dann an 4 und 8 und 16 und so. Dadurch, dass wir das in den letzten Jahren als Gemeindegründungsarbeit selber erfahren haben, wie kraftvoll das ist, wenn aus anderen Gruppen plötzlich Bekehrungen hervorkommen und wir Menschen taufen, die erstmal nichts mit mir persönlich zu tun hatten, dann fängt es an irgendwie... dann macht das was mit dir, ja, diese Power und diese Dynamik. Und deswegen würde ich da jetzt nicht ich würde das Erste nicht einfach abtun und sagen, kategorisch falsch, aber ich würde sagen, es gibt was Kraftvolleres, was Schöneres, was eher dem Auftrag entspricht, sofern ich das so verstehe, richtig verstanden habe.
Ja.
Und daher glaube ich, dass wir da nochmal darüber reden müssen. Was heißt das, Jünger zu machen, ganz konkret?
Und auch dafür werben einfach.
Ne? Natürlich.
Du bist Vorsitzender der Deutschen Evangelistenkonferenz. Wie fassen das deine Kollegen auf?
Ja, ich habe jetzt schon bei dieser letzten Konferenz, die wir vor 2 Wochen hatten, so ein bisschen auch Rückmeldungen bekommen. Ja, was ist denn mit der Veranstaltungsevangelisation? Die kriegt nicht mehr so viel Aufmerksamkeit. Nicht mehr so sehr. Ja, ich meine, man wusste ja, wen man da zum Vorsitzenden beruft. Also ich bin ja nicht der klassische Reiseevangelist. Ich bin Gemeindegründer und vertrete eine andere Lebensweise, sage ich mal. Ja. Und mache daraus kein Hehl. Also ich verberge es nicht. Ich erzähle offen drüber und stehe auch dazu. Und es kommen dann viele auch von der Szene der Straßenevangelisten. Es gibt da wirklich so ein großes Netzwerk, die kommen auch zur Deutschen Evangelistenkonferenz. Das heißt, wir haben diese drei Möglichkeiten der Evangelisation zusammen und es werden immer mehr. Jetzt haben wir auch wieder 18 neue Anträge auf Mitgliedschaft. Und das finde ich schön, dass wir diese Unterschiedlichkeit feiern. Und hoffe, dass das jetzt nicht eine andere Schlagseite bekommt, dass wir jetzt nicht von der anderen Seite vom Pferd fallen und sagen, jetzt müssen alle nur so sein. Genau.
Okay. In Epheser 4, wo die verschiedenen Gaben oder eher Funktionen in der Gemeinde genannt werden, da steht ja auch der Evangelist in der Liste. Wenn ich den Text so richtig verstehe, ist der Evangelist derjenige, der besonders begabt wurde, aber der nicht in erster Linie selber Evangelist ist und predigt, also den klassischen, wie hast du genannt, Reisedienst macht, oder ja, sondern der die Geschwister der Gemeinde zurüstet und sie unterstützt, sie befähigt, ja, natürlich befähigt der Heilige Geist, aber sie ihnen hilft in diese Richtung, sie lehrt, sie anleitet, evangelistisch zu arbeiten, Alltagsmissionar zu sein. Also der Profi macht vor und ich als Normalo-Christ mache nach. Kann von ihm lernen. Wie machst du das und was ist dir besonders wichtig? Was willst du den Geschwistern vermitteln?
Ja.
Lebst du das?
Ja, ich glaube, dass wir den gesamtbiblischen Kontext da uns anschauen, oder es reicht, wenn man die Evangelien mal beleuchtet, nach dem, was hat Jesus eigentlich gemacht. Mhm. Also wir schauen auf den Meister und er hat erstmal die ersten 30 Jahre nichts gemacht. Also er hat... in der Zimmermannswerkstatt seines Vaters. Ich frage mich, was hat er die 30 Jahre gemacht? Ich habe mit 16 angefangen, Andachten zu halten und junge Erwachsenenarbeit und so. Und irgendwie scheint Jesus sehr zurückhaltend zu sein, obwohl er das Wort ist. Er hätte einfach reden können und die Leute würden...
Ja, mit 12 hat er es einmal gemacht.
Ja.
Vielleicht hat er es noch öfters gemacht.
Ja, vielleicht.
Wissen wir nicht.
Und doch glaube ich, dass er dann nicht nichts gemacht hat, sondern kontextualisiert hat. Er hat ganz genau den Menschen...
Das musst du uns erklären, was heißt kontextualisiert.
Luther würde sagen, aufs Maul geschaut. Also er hat er hat ganz genau sich mit den Menschen identifiziert. Identifiziert, aber auch kontextualisiert im Sinne von, er hat sich den Kontext angeschaut, den Menschen angeschaut, seine Sehnsüchte und Sorgen kennengelernt.
Seine Lebenswelt.
Seine Lebenswelt, genau. Mhm. Und hat dann in der Bergpredigt das aufgegriffen, was den Menschen betrifft und nicht ihn. Denn wenn er zum Beispiel spricht, macht euch keine Sorgen um den morgigen Tag, dann ist es nicht etwas, was ihn betraf. Er lebte in dem Vertrauen Gott gegenüber, aber er sah, dass die Menschen sich Sorgen machten. Woher wusste er das? Er hat sich sehr stark mit den Menschen auseinandergesetzt. Und deswegen glaube ich, dass er für 30 Jahre Kontextualisation, 30 Jahre effektive Missionen an den Tag gelegt hat. Also wenn man das dann in Relation sieht, du brauchst 10 Jahre, dass du dich mit den Menschen auseinandersetzt, damit du ein Jahr so predigst, dass du nicht an ihm vorbeiredest. Also so evangelisierst, dass du auch seine Sehnsüchte da aufgreifst in deiner Verkündigung.
Also verstehe ich richtig, dass du sagst eigentlich, du Christian, du musst einfach mal ein paar Jahre deine Nachbarn studieren, bevor du denen überhaupt mal das Evangelium predigst.
Genau, also ich würde das wärmstens empfehlen, dass man mal anfängt, über Jahre für einen aus der Nachbarschaft oder zwei, kannst auch drei, beten täglich. Ich glaube, Jesus war die Liebe selbst und er musste nicht für diese Liebe beten. Und ja, wir haben die Liebe ist ausgegossen in eure Herzen, Römer 5, die ist da. Aber die erste Liebe kann auch manchmal flöten gehen. Jesus gibt ja ein Feedback einer dieser Gemeinden in der Offenbarung. Mhm. Ich habe gegen euch, dass ihr die erste Liebe verlassen habt. Das heißt, die kann irgendwann verloren gehen. Und deswegen ist meine Empfehlung an die Alltagsmissionare, betet täglich für 1, 2, 3, weil dann passiert zweierlei. In deinem Herzen wärmt sich etwas auf in Bezug auf den Mitmenschen und dann in dem Herzen des anderen passieren Dinge. Und dann gibt es besondere Momente der Beziehung und Gespräch und Unternehmung, wo man merkt, oh.
Es matcht.
Es matcht. Es passt. Mhm. Und das ist ein langer Weg, der, wenn man dann aber über manche Themen spricht, die sind dann, und das kennen viele Christen, man verkündet das Evangelium und das fühlt sich so an, als ob man völlig an den Menschen vorbeigesprochen hat. Aber wie schön ist es, wenn man spricht und die Menschen sagen, er spricht wie einer, der Vollmacht hat, nicht wie unsere Pharisäer und Schriftgelehrten. Das haben die ja Jesus nach der Bergpredigt attestiert. Das heißt, Jesus sprach und er traf die Herzen. Das ist aber deswegen, weil er die Menschen liebte und sich mit denen auseinandergesetzt hat. Und deswegen glaube ich, es braucht erstmal eine lange Zeit des sich Hingebens, der nächsten Liebe, die dazu führt, dass man dann Worte wählt und vor allem den Ton wählt, der dann das Herz erreicht.
Mhm. Ich finde das jetzt spannend, weil ich würde mal sagen, ich glaube, es gäbe Einwände, wenn ich so unsere Hörer hier hören, die würden sagen, ja, aber du willst doch nicht sagen, dass die Vollmacht Jesu darin bestand, dass er sich mit seinem Gegenüber auseinandergesetzt hat, sondern er ist Christus, er ist Gottes Sohn. Mhm. Natürlich ist seine Predigt vollmächtig, oder?
Ja, genau. Also hier, ich verstehe, hier glaube ich nicht, dass er magische Worte gebraucht hat. Ja. Also so Hokuspokus und dann wird es schon. Sondern die Vollmacht bestand darin, dass sein Wort das den ganzen Menschen erreicht hat. Also nicht nur die Birne, das Herz, sondern das Herz auch und die Seele. Und deswegen glaube ich, dass natürlich sein Wort Gottes Wort ist und es erschafft Himmel und Erde und er sprach und es geschah. Diese Vollmacht hätte ich ja auch gerne mal, ja, dass ich sage, Kinder, räumt das Zimmer auf und es war so. Ne, ist nicht.
Nee, ist nicht.
Herr Lazarus, komm heraus. Also da war natürlich übernatürliche Kraft drin. Aber je länger ich dann diesen Weg gehe, der Nächstenliebe im Sinne von täglichem Gebet und Gastfreundschaft, desto mehr merke ich, dass Nöte, da hätte ich nicht gedacht, dass die da sind. Die habe ich nicht gesehen. Mhm. Aber wenn man sich mit meinen Menschen auseinandersetzt, merkst du, das sind wirkliche Nöte. Warum weint Jesus, ja, wenn er dann über Jerusalem auf Jerusalem schaut? Das sind Emotionen, die irgendwo herkommen. Ja? Also ich sage häufig, wann hast du mal mit deinem Mitmenschen geweint? Weint mit den Weinenden und freut euch mit denen, die sich freuen. Hm. Und ich glaube, ein Großteil der Christen hat wahrscheinlich noch nie geweint mit einem Nichtchristen, ja? Weil man einfach, wann weinst du? Wenn du ganz nah bist an seiner Lebenswirklichkeit. Hm. Und das ist für mich das absolut, der Inbegriff des höchsten Gebotes. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben und den Nächsten wie dich selbst.
Ja, sehr cool. Wir sind ein bisschen abgeschweift. Wie lehrst, also wir kamen ja von Epheser 4 und wie praktizierst du das auch in deinem Kontext, in deiner Gemeinde mit Geschwistern, mit denen du es zu tun hast, wirklich ausrüsten? Machst du das?
Ja, also wir sind ja bei Jesus gewesen, der das vorgelebt hat. Also da habe ich angeknüpft. Und zwar, wenn man Jesus vor der Taufe das Mikro hinhalten würde, ja, so ein Talk wie hier, Jesus, bitte für machbar, dass man da mal miteinander drüber redet. Jesus, was verstehst du unter Evangelisation? Was wirst du machen? Lukas 5, da war die Volksmenge vor ihm, die wollte das Wort Gottes hören. Ist ein Traumzustand für jeden Prediger. Und er, am Ende verlässt er diese Szene mit 4 Fischern, die nicht Teil der interessierten Volksmenge war. Das heißt, auf die Frage, was ist für dich Evangelisation? Er würde sagen, ich werde mich jetzt in 12 Männer investieren. Wie lange? 3 Jahre. Warte mal, willst du nicht gucken, dass möglichst viele in deine Kapernaum City Church kommen, ja, und die du dann gründest, damit dann jeden Sonntag Gottesdienste sind? Der würde sagen, nee, ich investiere mich in eine überschaubare Größe von Menschen, und zwar in 12, nicht 13. Ich glaube, dass der 13. auch Bock hätte, dabei zu sein. Und er hat dann wahrscheinlich auch Nein sagen müssen, ne, du nicht. Also, und dann hat er diese 12, was hat er gemacht? Das war formlose Jüngerschaft. Da gab's, man kann nicht erkennen, dass er jeden Dienstag 19:30 Uhr am Klassenzimmer an der Tafel stand und die haben dann irgendwie mitgeschrieben, jüngerschaftskursmäßig. Sondern er ist irgendwie mit ihnen unterwegs gewesen. Er hatte nicht nur die 12 im Blick, der hat vielen Menschen auch geholfen, hat hier gepredigt, geheilt, aber die waren Teil dieser Reise.
Training on the job.
Ja, richtig, genau. Und deswegen glaube ich, dass ich habe das Lukas-Evangelium 2-mal komplett Vers für Vers durchgepredigt. Einmal in der EFG Heiger, als ich dort Pastoralreferent war. Ich wollte verstehen, Jesus, wenn du sagst, mache zu Jünger, was heißt das für, was heißt es konkret? Und dann in Euskirchen nochmal Vers für Vers, um zu verstehen, okay, es ist mehr dieses, dass ich mein Leben authentisch, maximal authentisch lebe und anderen Einblick gewähre. Mhm. Wie leben wir unsere Ehe? Wie erziehen wir unsere Kinder? Wie gehen wir mit unseren Nachbarn, Mitmenschen um? Wie leben wir unseren Auftrag, unseren Berufen? Wie erkennen wir unsere Gaben und so weiter? Und dann sind Menschen in unserem engeren Umkreis, das ist die Zellgruppe, von der wir dann später sprechen werden, die dann Einblick hat in diese Lebenswirklichkeit des David. Und dann meine ich, dass das unterschiedlich aussehen kann. Ja, der eine ist dann vielleicht viel auf Reisen und nimmt Leute mit. Jemand ist mehr zu Hause, ja, auf dem Arbeitsplatz. Das ist dann formlos, aber es hat immer diesen freundschaftlichen Aspekt, dass man miteinander Gemeinschaft hat, Beziehung lebt. Und dann nicht ewig bleibt. Also Jesus sagt, das Beste, was euch jetzt passieren kann, dass ich in den Himmel fahre. Es braucht noch so einen Moment, wo man dann sagt, und jetzt seht zu. Ne? Genau, von daher Evangelisation eher im Sinne der Jüngerschaft. Deswegen trenne ich diese zwei Begriffe nicht. Das ist für mich ein und dasselbe. Und dann auch diese Denkweise, Jesu zu sagen, ich investiere mich in die 12, damit die 12 später, nachdem ich in den Himmel gefahren bin, viel mehr Menschen zu Jesus zum Glauben führen, als ich es gemacht habe. Und diese Denkweise in Prozessen, die finde ich faszinierend zu sagen, was ist, wenn die Leute, in die ich mich investiere, später viel mehr Menschen zum Glauben bringen?
Ist wahrscheinlich auch in dem Sinne, wie der Herr sagt zu seinen Jüngern, dass sie größere Werke sehen werden, als das, was er getan hat. Ne?
Ja.
Ja. Wie erlebst du das im Kontakt mit der einen oder anderen Gemeinde, was so der größte Bedarf ist bei diesem Thema? Was sind so die Themen, die besonders unter den Nägeln brennen in Bezug auf Evangelisation?
Naja, ich glaube, dass dadurch, dass dieses Bild, was wir haben von Evangelist sein, häufig auch negativ besetzt ist. Das kommt, das entnehme ich der Rückmeldung vieler Pastoren, mit denen ich im Kontakt bin, die dann schnell und früh im Gespräch sagen, also ich bin kein Evangelist. Ja, das sagt keiner in Bezug auf Hirten oder Lehrerbegabung. Ja? Also ich bin kein Lehrer oder ich bin kein Hirte. Also das sagen weniger als, ich bin kein Evangelist. Warum sagen das manche? Ja, weil da eine Drucksituation ist. Manche glauben, dass wenn ich mich als Evangelist vorstelle, muss ich auch Zahlen vorweisen können. Ja? Also eine Vollmacht irgendwie, die sich äußert in Bekehrungen. Und das kommt aber von dem Bild, was wir haben, dass da ein Reiseevangelist ist, der dann verkündigt und Menschen kommen zum Glauben. Und manche haben in ihrem treuen Dienst das aber nie erlebt und leiden ein wenig darunter und würden gerne, aber haben das nicht. Mhm. Und dann kommt früh diese Aussage, ich bin aber kein Evangelist. Mhm. Und das würde ich gerne brechen wollen, dieses alte Bild eines Evangelisten, dass er unbedingt auch Zahlen liefern muss. dass wir einfach wegkommen von diesen Zahlen und dass wir nicht uns darüber identifizieren, sondern uns auch nach dem Auftrag orientieren. Das heißt, ich glaube, wir haben in jeder Ortsgemeinde mindestens einen Evangelisten. Das heißt, da sind die. Nur wer spricht es ihnen zu? Ja, ich habe jetzt das Negativbeispiel erlebt, ja, dass man sagt, du bist kein Evangelist. Aber in meinem Reisedienst, wenn ich von Gemeinde zu Gemeinde fahre, dann merke ich, da sind welche. Und die suchen deine Nähe häufig auf. Ja, dann bist du im Foyer und jemand steht dann bei dir und du weißt, der will eigentlich nichts. Der will nur irgendwie in deiner Nähe stehen. Und manchmal habe ich eine Ahnung, ja, das könnte auch jemand sein. Und dann sage ich den Ältesten, guck doch mal hier, ihr habt da jemand, dessen Herz ist warm geworden. Woher weiß ich das? Als ich klein war, da habe ich bei solchen Evangelisationen immer diesen Verkündiger bewundert. Ja, mein Papa ist so einer. Ich war so begeistert von diesem Typus, der, wenn er das Evangelium verkündet, so einen Glanz in den Augen hat oder so eine. Ja, und ich wollte das immer. Und wahrscheinlich ist das das, was einen dann kennzeichnet, ein Evangelist zu sein.
Der Glanz in den Augen.
Ja, drei Dinge. Ne? Einmal schon auch Frucht. Menschen kommen zum Glauben, verändern, erleben eine Veränderung. Dann auch diese emotionale Reaktion auf das Evangelium. Sobald dann irgendwo in Liedtexten oder in der Predigt das Evangelium erklärt wird, dann reagiert man irgendwie sehr stark darauf. Ja, und das Dritte ist, man denkt ständig drüber nach, wie kann man Menschen zum Glauben führen.
Ja.
Also ich kann es nicht abschütteln, das ist ständig da.
Ja, und es zeigt sich auch darin, dass man irgendwie auch besonders sich danach austrägt, dass man sich um Menschen kümmert, dass man Menschen zugewandt ist, die Christus noch nicht kennen, dass man sich Gedanken darüber macht, dass man es als Anliegen einbringt, dass man es teilt in der Gemeinde. Ja. Und lasst uns für den beten. Und so. Also so ein evangelistisches Herz, was wirklich auch mit Menschen auf Menschen zugeht und so, was so eine Sehnsucht, so ein Brennen hat, dass Menschen zum Glauben kommen. Das zeichnet einen Evangelisten aus, ne?
Und dann haben wir mehr, als wir glauben. Ja. Deswegen bin ich hier, ja. Ich hoffe natürlich, dass so mancher dann da mal reinklickt und dann merkt, ja, das bin ja ich.
Mhm.
Ja, und dann will ich sagen, hey, ja, das bist du.
Wenn ich diese Gabe nicht habe, des Evangelisten, sind mir dann die Menschen egal?
Also weißt du, wenn ich eine Predigt halte und da ist im Raum einer, dann ist die Predigt absolut auf ihn zugeschnitten. Ich kann nicht denken in meinem Kopf, jetzt ihn, also im Gottesdienst sitzt eine Person, die noch nicht gläubig ist. Dann werde ich die Predigt meinetwegen komplett anders formulieren, manche komplexe Dinge weglassen, damit er maximal Evangelium hört. Die Plausibilität dessen, dass man meint, die Verdammnis, die Verlorenheit, die Hölle, das ist einfach zu schlimm. Also können es dann die anderen Christen ertragen, dass das jetzt mal eine Sprache ist, weißt du, eine Vorgehensweise ist, die jetzt nicht maßgeschneidert ist für denjenigen, der schon 70 Jahre gläubig ist, sondern für den, der heute Gott sei Dank da ist und das hören muss. Und ich beobachte manche Lehrer oder Hirten, die dann verkündigen und in Kauf nehmen, dass dieser eine maßlos überfordert ist mit dem, was sie da von der Kanzel geben. Und dann würden sie wahrscheinlich sagen, ich liebe auch die Menschen.
Naja, aber ich bin halt Lehrer.
Dann sage ich, ja, vielleicht braucht es halt die Unterschiedlichkeit. Ja. Aber ich kann es halt nicht verstehen.
Ja, klar. Mhm. Ja. Wir haben uns als Werk damit auseinandergesetzt, schon ein bisschen, wie Evangelisation im 21. Jahrhundert noch funktionieren kann. Wir haben auch einen Report dazu geschrieben. Ich glaube, du hast ihn auch mal bekommen. Hast du mal reingeguckt?
Ja, überflogen.
Ja, würde mich mal interessieren, was du dazu denkst. Ja, übrigens, wenn ihr Interesse habt an diesem Report, ist ein kleines Dokument, ist nicht groß. Schreibt doch gerne an machbar@heukebach.org. Gerne schicke ich euch das digital zu oder wenn gewünscht auch als Printversion. Also wir haben uns Gedanken gemacht und das mal so aufgeschrieben, wie Evangelisation heute noch im 21. Jahrhundert funktionieren kann. Was ist denn so deine persönliche Erfahrung, was für eine effektive und effiziente Evangelisation heutzutage unerlässlich ist? Also, du hast eben diese drei vorgestellt, ne, die klassische Veranstaltungsevangelisation, aber auch die Evangelisation, wie hast du sie genannt?
Straßenevangelisation.
Straßenevangelisation, ja, oder eben halt die Alltagsevangelisation. Was sagst du, wo können wir auf keinen Fall drauf verzichten?
Ja, also meines Erachtens ist die Alltagsevangelisation jetzt das Gebot der Stunde. Mhm. Ich glaube, dass man durch das große Misstrauen den Großkirchen, der Institution Kirche gegenüber, dann nicht mehr erwarten kann, dass unsere Mitmenschen der Veranstaltung vertrauen. Ja, sobald da irgendwie Symbole der christlichen Religion sind, Kreuz oder Kirche oder, dann hat man grundsätzlich schon ein Misstrauen gegenüber alles, was da kommt. Und bei Straßeneinsätzen höre ich die vielen tollen Geschichten, ja, gibt's ja auch. Aber ich lese zum Beispiel bei Idea Spektrum gibt's ein Research, wo dann gesagt wird, jeder 20. vertraut noch der Kirche, der Institution. Und wenn du dann an der Fußgängerzone dann über Glauben sprechen willst, denken viele direkt an die Religion oder die Institution Kirche und dann musst du den 20. finden, der dir zuhört. So. Das kann man machen. Ja. Von daher wieder nicht so schwarz-weiß, aber ich würde sagen, dadurch, dass die Gesellschaft sehr vielschichtig ist, nicht mehr so homogen, braucht es ganz viele kleine Missionare, kleine Evangelisten, die den Weg zu diesem Milieu oder zu dieser Personengruppe, zu dieser Kultur finden, wo ich vielleicht keinen Zugang habe. Ja, das heißt, wir brauchen den ganzen Leib Christi, um die ganze Welt zu erreichen. Deswegen, also weil das nicht mehr so selbstverständlich ist, dass die Kirche die Mitte im Dorf ist, ja, oder das wichtigste Gebäude im Dorf ist, deswegen müssen wir schauen, dass wir wieder diesen Privatraum, unser Haus entdecken als Ort der Begegnung.
Ja. Reden wir ein bisschen darüber, wie wir das Evangelium alltagsnah dann vermitteln in solchen Settings, in privaten, persönlichen Rahmen als Alltagsmissionar. Warum würdest du sagen, ist es wichtig, das Evangelium überhaupt an Nichtchristen weiterzugeben? Du hast mal in einem YouTube-Video zum Thema Zellgruppen, was Zellgruppen ist, kommen wir nachher noch zu, einen Vergleich zu einem Handwerker gezogen. Vielleicht kannst du uns damit diesen Gedanken hineinnehmen. Kannst du dich noch daran erinnern?
Das mit dem roten Stuhl?
Ja, ich glaube schon.
Also da habe ich mal gesagt, wenn der Kleinunternehmer einer Schreinerei oder Zimmermannswerkstatt dem Angestellten sagt, hör mal, bau mal einen Stuhl am Montagmorgen, ich komme am Freitag wieder und schaue mir das an. Und dann am Freitag wiederkommt und dann fragt, naja, wo ist der Stuhl? Ich habe dir am Montag gesagt, bau einen Stuhl. Dann wird der vielleicht sagen, ja, ich habe dem Kollegen geholfen beim Tischzimmern oder ich habe die Werkzeuge poliert. Dann wird der Chef sagen, hör mal, ich habe dir einen Auftrag gegeben, wo ist der Stuhl? Also ich glaube, dass der Auftrag Jesu kein nice to have ist, sondern das ist erstmal
ein Auftrag.
Das ist ein Auftrag.
Das ist kein optionales Ding.
So, und wenn man Matthäus 28 liest als etwas, was uns alle betrifft, dann kommt man nicht dran vorbei. Also Jesus hat ja am Ende seines öffentlichen Wirkens hier auf dieser Erde nicht mehrere Aufträge gegeben, von wegen, ja, jetzt manche können das machen, die anderen das, sondern so, mache zu Jünger. Von daher, glaube ich, ist das etwas, was unabdingbar ist. Alles andere ist nice to have. Und von da aus müssen wir gehen. Und ich würde mal sagen, dass dieser Missionsauftrag sträflich vernachlässigt wird, weil man meint, mit den Programmen das schon irgendwie umzusetzen. Und wenn man jetzt Jesus fragen würde, Jesus, wer sind deine Jünger? Könnte er sofort 12 Namen nennen. Würde man dann so den Standardchristen dann fragen, wo sind deine Jünger oder die du zu Jünger Jesu machst? Dann sind viele überfordert mit dieser Frage. Was meinst du? Ne? Genau, und deswegen würde ich sagen, ist das erstmal nicht zur Diskussion gestellt. Das ist etwas, was ich glaube, etwas, der Meister wollte es, der hat den Auftrag gegeben. Also packen wir das an.
Du hast auch mal in einem YouTube gesagt, wer behauptet, Gott zu lieben, muss nicht lange fragen, wer sein Nächster ist, er weiß es. Wie kommst du darauf und was hat das damit zu tun, wie wir das Evangelium weitergeben?
Ja, es ist dieser Gesetzeslehrer aus Lukas 10, der verunsichert war im Blick auf das ewige Leben. Was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu haben? Und dann zitiert er das höchste Gebot, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagt dann, tu dies und du wirst leben. Und dann wollte er sich selbst rechtfertigen und sagt, wer ist denn mein Nächster? Das heißt, er ist davon ausgegangen, dass er die Liebe zu Gott schon hat. Das fehlt nur noch der zweite Teil, aber wer ist mein Nächster? Und das ist eine Rechtfertigung. Wenn ich wüsste, wer mein Nächster ist, würde ich ihn lieben. Und das höre ich manchmal in Gebeten von Christen. Herr, zeig mir, wer mein Nächster ist. Da schüttelt Gott den Kopf und denkt, warte mal, ist das dein Ernst? Auf diesem Globus sind zig, also sind so viele Menschen und du fragst mich, wer dein Nächster ist. Das heißt, das offenbart nur, dass man keinen Blick hat für seinen Mitmenschen. Und da ist diese Erfahrung, das hatte ich anfangs beschrieben mit dem täglichen Gebet. Wir hatten dann am Ende unserer Straße auch eine Person, wo wir, meine Frau und ich, beginnen den Tag mit einem Gebet und beten dann für 10 Nachbarn. Und dann haben wir immer wieder auch die Frau am Ende der Straße ins Gebet mit reingenommen. Herr, bitte brich mein Herz für die Frau am Ende der Straße. Und dann sind wir mal spazieren gegangen und dann merkte ich, wie ich mich zuwende dem Klingelschild, weil ich dann nicht, ich wollte mal wissen, wie heißt diese Person. Und dann habe ich angefangen, konkreter zu beten. Herr, segne doch die Frau, Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Und dann merkte ich irgendwann mal, sie kommt da vorbei, ich grüße mal, vielleicht kommen wir ins Gespräch. Oh, dann hatte ich den Vornamen schon. Und dann kommt man häufiger ins Gespräch. Jetzt hat man auch Gebetsanliegen konkreter, weil man ja sich unterhalten hat und gehört hat, wie es einem Menschen geht. Das heißt, wenn jetzt die Nächstenliebe dazu führt, dass ich dann den Menschen sehe, seinen Namen in die Gebetsliste parke, dann ins Gespräch komme, diesen Menschen zu mir nach Hause einlade, dann musst du mich nicht lang fragen, wer dein Nächster ist. Dann sage ich dir sofort, hier, das sind die Leute, ich kann dir direkt ein paar Gebetsanliegen nennen. Mhm. Oder warum? Weil man täglich damit beschäftigt ist, sich in sie zu investieren. Und das ist dann auch schon die Definition von Jüngerschaft, weil häufig bei Jüngerschaft denkt man, ein Christ macht einen anderen Christen zum besseren Christen. Aber Jesus hat, also Christus hat nicht Christen zu Christen gemacht, die nicht Christen zu Christen machen. Also Jesus hat bei Menschen angefangen, die noch nicht so hingegeben und gläubig waren. Und da entdecke ich es, wenn ich mich in Menschen investiere, die von ihrem Glück noch nichts wissen und sie auf dem Weg hin zum Glauben kommen. Und das ist Gott sei Dank so, dass manche in unserer Nachbarschaft zum Glauben gekommen sind. Das transformiert die ganze Nachbarschaftskultur. Ja, da muss man fast sein Haus nicht mehr abschließen. Ja, dann teilst du Essen. Die Kinder können überall dann ins Haus gehen und werden versorgt. Und das ist etwas, was eher dem entspricht, dein Reich komme, als wenn man jetzt immer sein Haus verlässt, seine Straße verlässt und irgendwie im Gießkannenprinzip versucht, alle zu erreichen, aber sein Herz nicht verloren hat an ein paar wenige. Und deswegen ist das in unserer Gemeinde ein ganz hoher Wert. Liebe deinen Nächsten ist ja auch im Singular formuliert. Das steht ja nicht liebe die Nächsten, sondern liebe deine Nächsten. Und wenn dann jeder in der Gemeinde mindestens einen hat, für den sein Herz schlägt, dann hast du Gesprächsstoff, wenn man zusammenkommt. Sag mal, wie geht's dir und deinem Nächsten? Ja, und dann hast du direkt auch Grund zum Beten. Und wenn da diese Liebe ist und das Gebet, dann passieren großartige Dinge und die Gemeinde wächst. Ja.
Cool. Wenn wir Jesu Reden uns anschauen, dann sehen wir, dass er oft mit Metaphern, mit Gleichnisrede beim Meister darin gesprochen hat. Was für Metaphern hast du gefunden, um Evangelium verständlich zu erklären, deinen Nachbarn in der Straße, anderen Menschen?
Naja, also ich glaube, Jesus hat die Bilder der Lebenswelt verwendet. Ja, ich kann nicht vom vierfachen Acker sprechen, weil ich noch nie, ich habe Rasen ausgesät einmal.
Wenn du so einen ausgewiesenen Experten als Nachbarn hast, der Gärtner ist, dann kannst du das vielleicht noch.
Also mein Nachbar ist ein leidenschaftlicher Angler und dann kommen wir schon ein bisschen in diese Metapher des Fischens. Aber was ich damit sagen will, ist, wenn ich mich in die Lebenswirklichkeit unserer Mitmenschen hineinbegebe, dann werde ich Bilder verwenden aus der Lebenswirklichkeit der Mitmenschen. Und ein Musterbeispiel, da ist in einem weiteren Bekanntenkreis jemand, der eine Sehnsucht hat nach Gerechtigkeit und deswegen zur Polizei gegangen ist und meinte dort die Gerechtigkeit zu finden, merkte aber, da ist Gerechtigkeit nicht zu finden unter den Kollegen, das ist teilweise, geht sehr ungerecht zu. Und im Gespräch habe ich dann an einer Stelle auch über das jüngste Gericht gesprochen, dass es dann auch irgendwann mal so weit wird, dass jeder Rechenschaft ablegen muss. Und dann hat mein Gesprächspartner emotional darauf reagiert, im Positiven, dass dann Gerechtigkeit dann. Aber ich würde nicht jetzt mit jedem direkt über Hölle sprechen. Ja? Also ich wollte nur sagen, ja, manchmal, weil das der Kontext ist, werde ich diese Themen aufgreifen. Und da musst du eine innere Flexibilität haben als Evangelist, dass du dann weißt, hier bringe ich das an und da das. Aber am Ende muss es immer mit Christus zu tun haben, seinem Sühnetod für uns.
Mhm. Du legst selbst Wert darauf, deinen Nächsten kennen und verstehen zu lernen. Zum Beispiel bist du mal eine Weile, vielleicht auch immer noch, mit einem Nachbarn angeln gegangen. Du hast es eben schon angesprochen. Obwohl du selber gar kein Angler bist. Inwiefern hilft dir das so, deinen Nächsten oder hier deinem Nachbarn das Evangelium zu erklären?
Ja, genau, aus dem Grund, weil ich versuche herauszufinden, was sind die Sehnsüchte des Mitmenschen? Ja, mhm. Was treibt einen an, früh morgens aufzustehen und dann da im Dunkeln zu warten, bis ein Fisch anbeißt? Ja? Also welche tiefere Motivation ist da? Und ich glaube, dass wir die Sehnsüchte ernst nehmen, weil die offenbaren uns das, was sie letztlich wirklich wollen. Also unsere Mitmenschen. Ja. Und wenn da ein Mitmensch vielleicht gerne einen Jackpot knacken würde, ja, sehr viel Geld gewinnen wollen würde, ja, und ständig Lose kauft, dann ist die Frage, was ist die Sehnsucht dahinter? Und inwieweit kann das Evangelium diese Sehnsucht stillen? Mhm. Genau, und das, meine ich, ist der Weg, dass man sich auf die Menschen einlässt. Und dann wirst du merken, Paulus verkündigt auf dem Areopag völlig anders als im Kontext der Juden.
Mir hat mal jemand gesagt, Christian, du kannst schwerlich jemandem das Evangelium erklären, wenn du nicht zuvor seine Träume kennst, ja, da wo er sich nach sehnt.
So, ja, ne? Unbedingt, unbedingt. Mhm. Also wenn ich gönne es vielen Christen, dass sie mal diesen Moment haben, sie verkünden das Evangelium und dein Gegenüber weint vor Freude. Ja, ist so tief berührt. Und das nicht im Kontext von vielleicht Seelsorge oder so, wo das schon sehr viel Vorbereitungsarbeit brauchte, dass Menschen überhaupt der Gemeinde vertrauen und in die Seelsorge gehen, sondern auf der Terrasse oder ja bei einer längeren Autofahrt. Und du platzierst das Evangelium und dann ist dein Mitmensch berührt. Und das ist, also da kann ich nicht genug von kriegen, wie eine Droge vielleicht. Ja? Deswegen, also wenn.
Ja, ich fühle es. Ne?
Und dann denke ich, okay, das war jetzt Hammer. Gott sei Dank haben wir nicht aufgehört zu beten. Gott sei Dank haben wir nicht aufgehört, die Leute auch nach Hause einzuladen, denn dieser Moment kam. Ne? Und dann, ja, als unsere erste Nachbarin zum Glauben gekommen ist, die ist dann raus nach dem Bekehrungsgebet. Und ich habe geheult, ja. Ich war so voller Freude. Aber ich habe vorher auch schon mehrere Bekehrungen erlebt. Warum hat mich das so berührt? Weil ich viel näher dran war an der Person.
Ja, wie schön. Du sprichst dem aktiven Zuhören einen sehr hohen Stellenwert zu und vergleichst es mit dem Zwiebellook, den wir aus der Mode kennen, aber halt in Bezug auf die Lebenswelt des Gegenübers. So. Es geht um materielle, soziale Sicherheit, die Weltanschauung, den Glauben und so weiter. Was hat es mit diesem Zwiebellook-Prinzip auf sich? Also wie hilft uns das in unserer Alltagsmission? Kannst du das ein bisschen erläutern, erklären? Ja. Das ist eigentlich ein schönes Anschauungsbild.
Genau, man schützt sich mit dem Zwiebellook vor Kälte. Je mehr Klamotten man übereinander zieht, desto wärmer ist es. Und dann müssen wir feststellen, dass die Gesellschaft heute wahrscheinlich mehr Klamotten anhat als noch vor 50 Jahren. Da war die Vertrauensebene wahrscheinlich dann noch, was Kirche und dem Miteinander anbetrifft, anders.
Obwohl wir in der Klimaerwärmung leben.
Danke für diesen Kommentar. Genau, das ist, wir hatten unterschiedliche Bewegungen in letzter Zeit. Ja, da war ein Virus, dann kamen viele Menschen aus anderen Ländern und die Missbrauchsskandale sind offenbar geworden. Also viele
igen sich ein so.
Genau, und dann ist das ein Schutzmechanismus, dass man sich zurückzieht.
Mhm.
Jetzt ist die Frage, wie geht man damit um? Und wenn man am Anfang schaut, wie Gott dem Menschen Adam und Eva nachgegangen ist, dann hat er nicht einfach die Klamotten denen vom Leib gerissen. Die haben ja auch Feigenblätter dann sich umgelegt. Sondern er ist erstmal durch den Garten gewandelt.
Mhm.
Und das hat mich echt nachdenken gebracht. Warum macht er das? Der wusste, dass die hinter einem Baum sich verstecken. Der hätte zum Baum hingehen können und sagen können, Hab euch.
Mit Gott ist schlecht verstecken spielen.
Richtig, aber warum machen die das? Weil durch die Sünde, sie haben nicht mehr die Erkenntnis,
ja, wer genau. Gott ist. Und Gott fragt.
Und Gott fragt, wo bist du? Aha. So, und dieses Hören, Zuhören, das ist der das Prinzip hinter diesem Zwiebel, diesen Mänteln, die man übereinander anzieht. Mhm. Weil wenn du zu schnell über Dinge sprichst, die zu intim sind, dann haut der Mensch ab, dann flüchtet er, der ist überfordert. Daher stellst du Fragen und bist ein aktiver Zuhörer. Und wahrscheinlich wird dein Mitmensch erstmal sich in materielle Dinge flüchten, die er gekauft hat, die er besitzt. Mhm. Warum? Die sind unverfänglich. Da kommst du nicht so schnell in Streit. Das ist nicht ein Scharmoment oder Konfliktpotenzial. Mhm. Aber wenn dann in dem Gespräch jemand dann dir, weil er anfängt, dir zu vertrauen, du bist ja dann ein liebevoller Zuhörer, auch Dinge anvertraut, die mit seinem sozialen Umfeld zu tun haben, dann wirst du nicht weiter Fragen stellen nach den materiellen Dingen, sondern die Rückfrage, ja, erzähl doch mehr über dein soziales Umfeld. Und dann ist es schnell passiert, dass dann im Gespräch über das soziale Umfeld man dann auch Einblick bekommt in den nächsten Mantel, das ist die Weltanschauung. Wie sieht der Mitmensch die Welt? Gerade wenn im Verwandten, Bekanntenkreis Menschen sterben, dass man dann die Rückfrage stellt, wo befindet sich der Mensch gerade? Wie war denn das? Der Moment des Abschiednehmens. Und dann beschreiben unsere Mitmenschen dann, wie sie das so sehen, diese drei Grundfragen des Lebens. Woher komme ich, wer bin ich und wohin gehe ich? Und an der Stelle offenbaren sie häufig den Glauben. Was glauben sie eigentlich? Mhm. Ja. Und da können wir an der Stelle ansetzen und dann das Evangelium platzieren. Aber das ist ein langer Prozess wieder des Zuhörens und dann bei manchen kürzer, bei manchen länger. Mhm. Aber wir gehen immer das Tempo des Mitmenschen. Wir geben das Tempo nicht selbst vor.
Mhm. Man drängt nicht und drückt und schiebt.
Ja, du siehst ja keinen die Klamotten einfach vom Leib. Nee. Macht man nicht.
Nee. Ja. David, reden wir ein bisschen über Zellgruppen und ihre Rolle in der Alltagsmission. Deine Familie praktiziert so Gemeindegründung durch evangelische Zellgruppen. Was genau steckt hinter dem Begriff? Was ist das? Was müssen wir uns darunter vorstellen?
Ja. Entschuldigung. Also es gab die Situation 2018 im Sommer, dass wir als Familie da alleine saßen und dann, ja, du hast deine theologische Ausbildung an der FDH, du hast 11 Jahre Gemeindeerfahrung in Heiger, dann einen sehr prägenden Papa, der durch seinen evangelistischen Dienst dich sehr geprägt hat und plötzlich bist du maßlos überfordert. Was machen wir jetzt? So. Und in der Jugendarbeit damals in Heiger habe ich schon gemerkt, wenn wir von der Kanzel runter den Jugendlichen jeden Freitag einen Input geben, die haben das mitgemacht, aber das war wir haben die unterfordert. Also die haben dann gewartet, bis es dann Snacks und Essen gab. Anschließend sind dann auseinandergegangen. Die wurden nicht wirklich herausgefordert, im Glauben Schritte zu gehen. Und da haben wir schon mal umgestellt in kleinen Gruppen. Das heißt, man hat den Kleingruppenleiter, Co-Pilot. Und dann hast du plötzlich, wenn du 7 Gruppen hast, 7 Kleingruppenleiter plus Co-Pilot, 14. Und kannst dann diese 14 Leute weiterbringen, dass sie Verantwortung übernehmen für ein paar, also für eine Gruppe. Und diese Erfahrung damals, die haben mich nicht in Ruhe gelassen. Da habe ich sehr viel drüber nachgedacht. Was ist, wenn wir den Rat von Jethro an Mose ernst nehmen? Wenn du eine große Gruppe hast, teile die ein bis in 10er-Gruppen, hat er ihm mitgegeben. Und dann zu sagen, okay, wir beginnen mal als Familie mit einem Hauskreis, aber wir haben das Zellgruppe genannt, weil Hauskreis scheint so Wording geschlossen zu sein und viele assoziieren damit eine Gruppe von Christen, die ewig zusammenbleiben. Zellgruppe ist aus der Biologie eine Zelle, die braucht Vitamine, damit sie wächst, aber sie wird dann nicht endlos groß, sondern es kommt zur Zellteilung. Und die 3 Vitamine finden wir in Apostelgeschichte 2,42, Lehre, Gebet, liebevolle Gemeinschaft. Und wenn diese 3 Vitamine da sind, dann wird eine Gruppe wachsen. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass in diesen Zellgruppen Wort, die Bibel aufgeschlagen wird, gebetet wird, eine liebevolle Gemeinschaft da ist. Und das war am Anfang in unserer ersten Zellgruppe das, was unsere Nachbarin so beeindruckt hat. Sie kam dahin und merkte, ihr lebt anders als wir, ihr habt eine andere Kraft. Ich habe hier den ultimativen Sinn im Leben gefunden, sagte sie. Und als sie uns das gespiegelt hat, wie kraftvoll diese Zelle ist, Dann haben wir angefangen, darüber nachzudenken, dann braucht es doch viele solcher Zellen, weil dann ist der Weg für die Mitmenschen kürzerer, wenn sie direkt in ihrer Nachbarschaft eine weitere Zelle haben und so weiter. Und über Zellteilung kommen wir dann halt in die Multiplikation. Genau, und das war dann die Überlegung, wenn wir jetzt hier am Tisch 5 Leute wären, ich wäre der Zellgruppenleiter und wir hätten 4 Teilnehmer, ich würde gucken, dass alle 4 bald eine eigene Zellgruppe führen. So, jetzt haben wir bei Jesus auch nicht 100%ige Erfolgsquote. Der Judas ist kein Gemeindegründer geworden. Das heißt, du nimmst alle so, wie sie sind. Und manche werden dann Verantwortung übernehmen, auch für andere. Und jetzt ist jeder unterschiedlich auf diesem Reifungsprozess. Ja, manche sind früher und mutiger dran, eine Gruppe dann zu führen. Andere brauchen länger, manche gar nicht. Das weiß man nie, aber das ist der Anspruch jetzt an die Teilnehmer, dass man sagt, okay, wir sind hier die nächsten Monate, vielleicht Jahre zusammen, aber das Ziel ist, dass du bald deine eigene Zellgruppe startest. Mhm. Und so kamen wir dann von 1 auf 2, dann auf 3, 4, haben dann mit einem monatlichen Gottesdienst begonnen. Mittlerweile haben wir alle 14 Tage einen Gottesdienst, aber so bei 18, 19 auf Papier 20 Zellgruppen, da hat sich das schon sehr stark vervielfältigt. Und zu sehen, dass Menschen über diese Zellgruppen zum Glauben kommen, ohne dass man dann mit den Leuten Kontakt hat, das ist faszinierend gewesen für mich.
Cool. Also wenn ich es richtig verstehe, ich versuche es mal so zusammenzufassen. Es fängt an mit einer kleinen Gruppe. Mhm. Die sollten nicht mehr als 10 sein. Mhm. Dann sollte man wieder eine neue Zelle machen. Und die kann dann auch ruhig durchaus kleiner sein. Also wenn dann 12, 13 kommen, dann teilt man und dann hat man 2 mit 7 oder so. Oder sind das immer natürliche Verbindungen irgendwie, dass man so seine Peer Group hat oder so?
Man hat keinen Bruch. Also es ist nicht so, dass du dann bei 12 Leuten dann in der Mitte eine Linie ziehst und dann hast du dann 2 Sechsergruppen, sondern aus der Muttergruppe wächst eine Tochtergruppe.
Da gibt einer oder 2, die fangen da was Neues an.
Genau.
Aha. Und dann gibt es da jetzt 18, 19 Gruppen und zusammen bilden die aber eine Gemeinde.
Ja, richtig.
Am Ort irgendwo. Und die trifft sich alle 2 Wochen.
Genau, zum Gottesdienst.
Als ganze Gruppe.
Ja.
Und das ist dann nur eine Veranstaltung quasi so.
Genau, also wir versuchen so wenig wie möglich extra Termine zu haben, damit unsere Geschwister in der Gemeinde Zeit haben für diese persönlichen Beziehungen. Denn die sind sehr zeitintensiv und dann haben wir sichergestellt, dass man alle diese Zellgruppe haben, die wöchentlich ist, plus den Gottesdienst alle 14 Tage. Und die Zellgruppenleiter treffen sich auch nochmal einmal im Monat zum Zellgruppenleitertreffen und dann die Ältesten einmal im Monat. Aber das soll dann genügen, damit niemand sagen kann, hey, ich habe keine Zeit für Jüngerschaft, weil ich bin so eingebunden in Gemeindeprogramme.
Und diese Zellgruppen, diese kleinste Einheit, sag ich mal, der Gemeinde, das sind alles Christen oder sind da auch Menschen dabei, die Christus noch nicht kennen?
Genau, sowohl als auch. Also idealerweise hast du auch immer Nicht-Christen dabei. Und dann ist es nicht so, dass man Christen und Nicht-Christen hat, sondern du hast deine Gruppe und jeder ist an einer unterschiedlichen Stelle der Nachfolge. Manche sind noch gar nicht im Glauben, manche nähern sich gerade an. Manche sind zum Glauben gekommen, manche sind zum Glauben gekommen und wollen sich taufen lassen, manche wollen taufen lassen und dann so schon bald ihre eigene Haustür öffnen. Also wir sprechen von 4 Integrationsschritten, das ist wichtig zu verstehen. Integration ins Herz, Integration ins Haus, Integration in die Zellgruppe, Integration in die Gemeinde. Dieses tägliche Gebet, wovon ich schon vorher gesprochen habe, ist diese Integration ins Herz. Das heißt, die Leute, die dann zum Glauben kommen, fangen auch an, einen Mitmenschen ins Herz zu schließen, indem sie täglich dafür ihn beten. Und dann passiert es so, wenn das Herz sich öffnet, öffnet sich die Haustür. Dann lebt man Gastfreundschaft. Ja, also sämtliche Häuser in Euskirchen stehen jetzt aktuell offen für Menschen. Das ist eine Qualität, die in unserer individualistischen Gesellschaft sehr wertvoll ist. Mhm. Ja, eine Sehnsucht eines jeden Menschen nach Psalm 23, der letzte Vers, ich aber werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Jeder möchte Heimat haben. Mhm. Und deswegen ist dieser zweite Schritt, Integration ins Haus, etwas, was viele dann auch anfangen umzusetzen, dass sie sagen, okay, ich habe hier Gastfreundschaft erlebt, Krökers haben uns die Haustür geöffnet, ich will das auch. Ja. Und dann kommt es zum dritten Schritt, Integration in die Zellgruppe, das heißt, dann fangen solche an, langsam sich Menschen einzuladen, damit man sich in einem Sabbatrhythmus alle 7 Tage treffen kann zur Zellgruppe. Und der letzte Schritt ist Integration in die Gemeinde, dass man dann integriert wird in die ganze, in die große Gemeinschaft der Christen in Euskirchen.
Und dazwischen hat man irgendwo, ist man dann zum Glauben gekommen.
Genau, genau. Also tatsächlich machen wir kaum Aufrufe, ja. Also, weil es ist einfach wunderschön zu sehen, dass on the way plötzlich jemand dann diesen Moment hat, wo er sagt, so, jetzt gebe ich alles dem Herrn. Ja, und dann äußert er das. Ey Leute, ich muss euch mal was sagen. Ich habe jetzt die Tage mein Leben Jesus ganz anvertraut.
Cool. Was macht ihr denn in der Zellgruppe? Bibel lesen, beten,
genau,
Gemeinschaft.
Ja. Wir haben diese 4 Bs. Begrüßen, Bibel lesen, beten, begleiten. Also zunächst einmal haben wir dann da, und das wird jeder, der zum Glauben kommt, sagen, der erste Eindruck, der ist entscheidend, wie ich aufgenommen wurde. An der Liebe untereinander wird man erkennen, dass ihr mein Jünger seid. Das heißt, die Liebe untereinander ist jetzt entscheidend, wenn jemand das allererste Mal dazukommt. Und dann beginnen wir sehr früh mit dem Bibelgespräch, weil der Glaube kommt aus dem Wort. Also müssen wir das Wort aufmachen. Und da haben wir eine Liste von 70 Texten aus den 4 Evangelien. Da schauen wir uns Perikopen an, Geschichten von Jesus, wie er mit Menschen umgeht. Mhm. Mit den 5 W-Fragen. Wer, wo, wann, was, warum. Das ist ja auch der Potzek-Schlüssel. Ist egal, Hauptsache man geht journalistisch an den
Text. Ich sehe schon, wir müssen nochmal eine Folge machen, wo wir dann noch tiefer einsteigen.
Ja, genau. Aber gut. Und dann hast du dann diesen Text besprochen mit den Teilnehmern. Und dann nach dem Bibelgespräch geht man über ins Gebet. Der Glaube kommt aus dem Wort. Das heißt, jetzt gehen wir im Glauben ins Gebet. Und das Gebet, das Ernstgesprochene, das bewirkt viel. Aber dann fragst du nicht als Zellgruppenleiter, was sind eure Belange und Gebetsanliegen, sondern du fragst, was sind die Anliegen eurer Nächsten? Das heißt, wir richten den Blick direkt nach außen. Und dann hörst du als Zellgruppenleiter, in welchen Beziehungen deine Teilnehmer sind und was da schon passiert ist in der vergangenen Woche.
Ja.
Und dann kannst du als Gruppe einen unterstützen und sagen, oh, du sprichst am Gartenzaun schon mit deinen Mitmenschen, Nachbarn? Ja, lass uns doch dafür beten. So. Und dann, wenn jemand sagt, boah, ich habe da ständig solche Gespräche, dann würden wir schon motivieren und sagen, vielleicht ist jetzt die Zeit gekommen, dass du deine eigene Gruppe startest. Und dann beginnst du wieder bei dem ersten Text von den 70. Jetzt aber in einer anderen Rolle. Vorher warst du Teilnehmer, hast es erlebt, wie dann die Gruppe diese Texte besprochen hat. Und jetzt kannst du deine Gruppe beginnen mit dieser selben Art und Weise. Und das hat sich dann wirklich so multipliziert.
Cool. Das ist jetzt in Euskirchen. Das sind Deutsche.
Ja.
Wie kommt es, dass die ihre Haustür aufmachen?
Ja.
Wie wirkt das auf andere, wenn du deine Haustür aufmachst? Das ist so kulturfremd.
Also es ist unglaublich, ja, dass diese Sehnsucht jetzt anfängt gestillt zu werden. Was will ich damit sagen? Es ist ein Kulturbruch, das macht man nicht.
Mhm.
Aber wenn jetzt wir die Haustür öffnen, dann ist das zu beobachten, dass viele unserer Mitmenschen gerne dieses Angebot in Anspruch nehmen. Sie kommen und trinken mit uns Kaffee. Mittags, die Mahlzeiten verbringen wir ganz häufig mit Nachbarn. Und das ist so, dass wir merken, das ist das, was sie gerne haben wollen. Also, und es ist nichts Neues, aber es ist etwas, was wir meines Erachtens verpasst haben in unserer Kultur. Und deswegen glaube ich, dass wir dann ein sehr starkes Gegenkonzept leben, was aber dann Aufsehen erregt. Und dadurch, dass solche Leute bei uns zu Hause dieses Licht wahrgenommen haben, diese Atmosphäre, man spürt es doch, ob in einem Haus Wärme und Liebe ist, dann kommen manche dann zu diesem Entschluss, ey, ich möchte auch meine Haustür aufmachen. Was bei Krökers da ich erlebt habe, ich möchte das auch bei mir zu Hause. Weil viele kommen aus einem sehr dunklen Zuhause, sehr viel Einsamkeit, sehr viel Streit. Und dann zu sagen, nee, ich möchte, dass Gott auch mein Haus segnet. Und das ist aber nur das, was sie geschmeckt haben.
Mhm.
Und durch diese indirekte Jüngerschaft, das heißt, man lebt etwas vor und andere ahmen dir nach, öffnen sich mehr und mehr dieser Häuser.
Ja. Cool. Wie kommunizierst du das an einen Nachbarn, Nachbarin, dass du einlädst. Wozu? Sagst du Zellgruppe?
Nee, das ist ein Arbeitstitel.
Weil das hört sich irgendwie ein bisschen sektenmäßig an.
Genau, ich habe auch in dem Gottesdienst, wenn wir dann unter uns sind, dann mal gefragt, sind wir eine Gefängniszelle oder eine biologische Zelle? Genau. Ja, also manche verwenden den Begriff, letztlich geht es uns darum, dass die, die dann bei der Phase der Integration ins Haus, bei der Gastfreundschaft gemerkt haben, hier sind andere Werte und Fragen gestellt haben, sag mal, warum seid ihr so? Dann sagen wir, diese Werte kommen aus der Bibel und es gibt einmal in der Woche hier bei uns zu Hause ein Treffen unter Freunden, die gemeinsam die Bibel aufschlagen und beten. Wenn du magst, kannst du mal dazu kommen.
Cool.
Das heißt, wir sind transparent in dem. Und in diesem Zellgruppentreffen, dann fällt das Wort Zellgruppe nicht. Wir sind Freunde, die miteinander Bibel lesen. Und du hast aber auch keinen anderen Flyer dabei, weil unsere Mitmenschen, meist aus der katholischen, evangelischen Kirche, sie haben großes Misstrauen gegen allem, was nicht bekannt ist. Aber die Bibel ist noch vertrauenswürdig. Und dann sagen wir auch nicht, dass wir zu einer Gemeinde gehören oder so. Wir laden auch nicht zum Gottesdienst ein. Und so glaube ich, dass viele in unseren Zellgruppen gerade sind, die wissen nicht, dass sie schon in der Gemeinde sind.
Mhm. Mit welchen Schwierigkeiten und Herausforderungen sollte man rechnen, wenn man selbst so eine Zellgruppenarbeit starten will? Jetzt hören die Leute zu, sagen, boah, mega, das ist genau das, was ich mache. Ich fange da morgen mit an.
Also viele, die dann anfangen, selber eine Zellgruppe zu starten, die haben dann vielleicht so den Wunsch, es auch zu erleben und manchmal auch so die Überzeugung, wir machen das jetzt noch besser als Krökers oder wir machen das einfach attraktiver, wir werden mehr warme Speisen und so auf Tischen, das machen wir zum Beispiel bewusst nicht. Wir werden das und das unternehmen und dann wird das schon laufen. Und dann machen die das und tatsächlich, das Angebot wird dann auch gerne wahrgenommen über ein paar Wochen und dann bleiben die Leute weg, weil dann ist ja nichts Neues mehr und das ist dann schon auch nicht mehr so interessant und plötzlich fallen diese Zellgruppenleiter in ein Loch und sagen und hinterfragen das ganze Konzept und finden das alles blöd und sagen, nö, das machen wir nicht. Und das ist eine ganz wichtige Phase. Warum? Weil sie jetzt endlich anfangen, auf Gott zu vertrauen.
Nicht auf das Konzept.
Richtig. Das ist ein wichtiger Moment jetzt gerade in der Aufzeichnung, weil das Konzept hat noch nie jemand zum Glauben geführt. Das war immer Gott. Aber dieses Vertrauen in ihn, das er hinzufügt, Apostelgeschichte 2,47, und er fügte hinzu, die gerettet werden sollten, das müssen wir auch hier in dieser Art der Gemeindearbeit verstehen und dann ihm vertrauen, wenn wir dann die Stühle hinstellen, dass wir sagen, Herr, du fügst hinzu, die hier sitzen sollen. Und dann hast du vielleicht eine Phase, wo keiner kommt, ja, und du hast eingeladen und warst nett und Gastfreundschaft, aber keiner kommt. Aber dann plötzlich fügt Gott hinzu und dann weißt du, das kommt von ihm. Und dann merkst du, das ist so ein Boot, wo er die Fische hineinbringt.
Schön. Mhm. Wie würdest du Geschwister ermutigen, die von der ganzen Idee eher eingeschüchtert sind? Boah, mein Hausöfen, was kommt da auf mich zu? Hilfe, will ich das überhaupt? Kann ich, wenn die sehen, wie ich lebe oder mit meiner Familie und so weiter, oder die, für die das einfach zu groß ist, nicht wissen, wie sie anfangen sollen oder ob ihnen die Ressourcen überhaupt zur Verfügung stehen?
Genau, das höre ich häufiger, dass man sagt, also wir sind nicht so gastfreundlich oder das ist nicht unsere Art, unser Haus zu öffnen. Und dann sage ich immer, ja, das waren wir auch nicht. Also Moni und ich, wir hatten in Heilgar nicht so viele Gäste. Das lag auch daran, dass Moni sehr herausgefordert war mit der Migräne und sie konnte da nicht unbedingt diese Gastfreundschaft leben. Das war überfordert mit den drei kleinen Kindern. Später kam Naomi noch dazu, unser viertes Kind. Aber als wir in Euskirchen gestartet sind, da gab es einen Segnungsabend und dann kamen die umliegenden Ältesten und Pastoren der Gemeinde zu uns und haben der Gemeinden dann im Umkreis von und kamen zu uns nach Hause und haben uns gesegnet. Und dann hat ein Pastor uns mal gefragt, was wünscht ihr euch von Gott? Und dann haben Moni und ich wie aus der Pistole geschossen. Ich weiß nicht, warum das uns so wichtig war. Wir haben dann gesagt, wir würden gerne die Gabe der Gastfreundschaft haben. Ja, okay, dann hat der Pastor gesagt, dann gehen wir jetzt von Zimmer zu Zimmer und beten, dass Gott hier Menschen hinzufügt. Ne? Und ich glaube, das hat dann am Ende nicht was mit dem Typen zu tun, Typ Mensch, der gastfreundlich ist, sondern mit dem Zerbruch, mit der Hingabe. Also bist du bereit, dein Safe Place, dein Privateigentum Gott zur Verfügung zu stellen? Und dann hat das was mit Opfer zu tun. Weißt du, es gibt viele, die in der Gemeinde sehr schnell sagen, du bist herzlich willkommen, ja. Und selbst im Badezimmer, in den Toiletten, da sind dann Deos und Kaugummis und so, weil man hofft, dass alle sich wohlfühlen, so, ja. Aber dann ist der Gottesdienst vorbei und dann war es das mit der Gastfreundschaft. Und ich frage mich, warum ist man dann im Privatraum nicht so gastfreundschaftlich, ne? Mhm. Genau, und das hat Gott dann aus seiner Gnade so geschenkt, dass dann wir diese Lebensweise an den Tag legen konnten, mhm, und das hat sich multipliziert. Mhm.
Ja, Gastfreundschaft ist ganz große Möglichkeit, ne? Auch in unserer Gesellschaft. Ich habe das selber auch in einigen Jahren erlebt, wo wir unser Haus geöffnet haben und bei uns so ein Bibelgesprächskreis hat, so evangelistisch ausgerichtet, und Menschen gekommen sind. Wenn du hinterher sie gefragt hast, wie kam das eigentlich, dass du zum Glauben gekommen bist? Und die meisten haben gesagt, einfach, weil hier so eine schöne Atmosphäre war, weil ich hier sein durfte, weil es hier einfach... Hier hat man gemerkt, boah, hier wird man wertgeschätzt, und gar nicht so sehr, boah, weil du so coole Fragen gestellt hast an den Bibeltext, genau, oder irgendwie sowas, genau, ne? Sondern wirklich diese Offenheit und diese Gemeinschaft zu haben und zu praktizieren. Ja, es ist eine tolle Möglichkeit. Aus unterschiedlichen Gründen hat jetzt sicher nicht jeder Christ die Möglichkeit, so eine Zellgruppenarbeit ins Rollen zu bringen. Aber was können wir uns denn trotzdem irgendwie so davon abschauen, in unserer persönlichen kleinen Alltagsmission nutzen? Was würdest du sagen?
Also ich glaube fest daran, dass diese Thematik, Evangelisation, Alltagsmission, das ist nicht... etwas, was nur im Kopf sich abspielt. Das ist eine Herzensgeschichte. Und deswegen gibt es hier nicht die drei Schritte zur effektiven Alltagsmission, sondern ich glaube tatsächlich, das hat was mit dem Ernstnehmen des höchsten Gebotes zu tun, liebe deinen Nächsten, und dann mit dem Missionsauftrag. Mhm. Und meine dringende Empfehlung wäre, schau dich um. Und wenn da jemand vielleicht täglich an deinem Haus vorbeigeht, oder da jemand auf deinem Arbeitsplatz, ja, in deinem Büro sitzt oder du eine Fahrgemeinschaft hast, vielleicht ist das ein Mensch, den du mal ins Herz schließen kannst. Das sage ich auch deswegen, weil ich damals in der Schule, ich war 7 Tage die Woche im Gemeindehaus, weil ich sämtliche Dienste übernommen habe in der Gemeinde, in der ich groß geworden bin. Und würde man mich im Kontext der Gemeinde fragen, ist David ein toller Christ? Dann würden viele sagen, ja, der arbeitet mit im Teamkreis und macht hier und da und tralala. Aber in der Abi-Zeitung, als es die Umfragen gibt, ja, wer hat die schönsten Klamotten und wer hat die schlimmste Autofahrweise? Und dann gab es auch die Frage, wer ist der Eitelste des Jahrgangs? Und dann an zweiter Stelle war mein Name. Und Eitelkeit heißt ja, du hast nicht den Nächsten im Blick, sondern dich selbst. Du drehst dich nur um dich selbst. Und das hat mich schockiert. Ja, wie kann es sein, dass ich so mit mir selbst und meiner Kirche und meiner Gemeinde und so beschäftigt war und den Nächsten gar nicht gesehen habe? Ja, also 13 Jahre lang sitzt neben dir jemand, der vielleicht Jesus noch nicht kennt. Warum habe ich nicht mal einfach in einer ruhigen Minute, in der Pause oder wo auch immer mal gefragt, sag mal, wie geht's dir? Und da fehlte eben diese Liebe. Ja, man wollte irgendwie, dass alle gläubig werden. Und ich erinnere mich noch, wir hatten dann so Evangelisationen und dann habe ich dann auch mal ein paar Flyer in der Klasse verteilt. Ich habe auch wirklich gewollt, dass da manche zum Glauben kommen. Aber ich dachte immer, die müssen in dieses Gemeindehaus dort.
Weil da passiert das.
Genau. Statt zu sagen, ich bin Licht und Salz und ich bin jetzt hier und ich fange jetzt mal bei dem an und dann den Übernächsten. Also erst den Nächsten, dann den Übernächsten. Genau, und da würde ich dringend empfehlen, nicht warten, bis irgendeine Veranstaltung der Gemeinde oder Evangelisation durchgeführt. Heute ist ein Tag des Heils, dass man heute schon die Knie beugt und für den einen Nachbarn betet, Herr, brich mein Herz. Nicht einfach nur beten, Herr, mach, dass er Christ wird oder so, rette ihn, sondern brich mein Herz, damit der nicht mehr mir egal ist. Und dann kommt eins zum anderen, ja, weil dann fängst du an, dich zu treffen, einzuladen und dann merkst du, okay, vielleicht habe ich hier doch ein Wort für ihn, ja, oder das Evangelium kann ich jetzt so formulieren, dass es passt. Und am Ende ist es kein Hexenwerk, sondern Gottes Werk.
Amen. Boah, das war ein guter Schlusspunkt. Ja. Ich habe noch 3 Fragen.
Bitte.
Welches Buch kannst du zum Thema Alltagsmission oder Zellgruppe empfehlen für unsere Zuhörer?
Ja, mich hat natürlich sehr der Roberto Bottrell inspiriert mit seinem Buch Multiplikation. Das war schon sehr stark, was er so bewegt hat. In Deutschland ist leider jetzt auch gestorben. Was war die Frage?
Das war die Frage.
Das war die Frage.
Also ja. Welches Buch kannst du zum Thema Zellgruppe bzw. Alltagsmission empfehlen? Das Buch heißt Multiplikation, ist so ein blau petrolfarbenes Buch. Wir stellen es auf jeden Fall in die Podcast-Beschreibung rein, verlinken es. Welche größte Herausforderung hast du in der Zellgruppenarbeit, du persönlich, als David Kröker?
Ja, das ist tatsächlich meine Wenigkeit. Also ich bin selbst meine größte Herausforderung, weil es ist so, dass es viel angenehmer ist, mal die Zellgruppe aufzulösen und aufzugeben. Ja. Das fordert sehr viel Energie. Menschen im Haus zu haben, das fordert sehr viel Energie. Und wenn das Herz abkühlt, dann merkst du das schon. Dann vergehen so ein paar Wochen und du hast da gar nicht so groß Gespräche geführt. Und dann zu sagen, Herr, bitte lass mich nicht kalt werden. Das sehe ich, weil wenn du selbst Feuer und Flamme bist für Jesus, diese glühende Retterliebe hast, dann kannst du ja nur dann in anderen was entfachen. Und das sehe ich als eine große Challenge, immer dran zu bleiben. Das würde ich mal behaupten, ist die größte Herausforderung.
Ja, danke für deine Ehrlichkeit. Dritte und letzte Frage. Welche Tipp hast du für unsere Podcast-Hörer für ihre Alltagsmission, den sie gleich umsetzen können? Sofort in der nächsten Woche oder morgen schon.
Ja, also wenn ich den Hörer, die Hörerin fragen würde, wer ist dein Nächster? Und dann nichts kommt, innerhalb von 3 Sekunden, dann sieh zu. Ja, okay. Also selbst in Johannes 1 merkt man, dass dann Andreas zuerst den Petrus fand. Das heißt, man hat sofort auch einen im Herzen. Wer ist es bei dir? Und diese Frage muss beantwortet sein, weil dann komme ich ins Beten, in Einladen und dann dran zu bleiben, dass man diesen langen Weg geht, das würde ich dringend empfehlen.
Vielen Dank, David. Danke dir für deinen Besuch, dass du hergekommen bist.
Gerne.
Und für deine Offenheit, dass du uns mit reingenommen hast, auch wie das bei dir praktisch aussieht. Ich fand es sehr inspirierend. Zellgruppenarbeit werde ich mich noch mit beschäftigen. Das Buch habe ich mir schon zugelegt, aber ich habe es noch nicht angefangen zu lesen. Aber demnächst habe ich ein bisschen Zeit, Feiertage und Weihnachten und so weiter. Ja, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Wenn ihr auf diese Fragen Antworten habt, wer ist dein Nächster? Lasst uns drüber reden. Gerne schreibt uns, schreibt mir, machbar@heukebach.org. Abonniert den Newsletter bei heukebach.org/machbar. Gibt es weitere Infos dazu. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.